Hallo und herzlich willkommen bei Film macht kritisch, dem Podcast über das andere Kino. Hier geht es um ein bewusst antidiskriminierendes, intersektional-feministisches, queeres und dekoloniales Kino und eine Filmkultur, die den Status quo herausfordert. Ich heiße Janan Turan und heute darf ich Letizia Milano und Johanna Faltinat vom Büro für Vielfältiges Erzählen bei mir begrüßen. Ich freue mich riesig, dass wir diese Folge zusammen machen, ihr Lieben.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Ich auch. Endlich können wir über unser Lieblingsthema sprechen.
Ich freue mich auch mega und wie immer möchte ich meine Gästinnen als erstes kurz vorstellen. Johanna Faltinat ist freie Dramaturgin. Als weiße Westdeutsche macht sie sich ihre privilegierte Position in der Gesellschaft bewusst. Als Cis-Frau kennt sie aber auch die Kraft und den Schmerz von struktureller Diskriminierung. Sie hat in Leipzig und Oslo Germanistik, Biologie und Journalistik studiert, Kulturradio beim MDR gemacht, bei der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. und bei der Akademie für Kindermedien gearbeitet. Sie engagiert sich im Vorstand des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. Ein Anliegen ist Johanna besonders, Förderungen und Sender bzw. Plattformen auf Generationengerechtigkeit hinzuweisen, um eine Vielfalt in Kindermedien zu erlangen und für die Marginalisierung von Kindern und jungen Menschen in unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Im Rahmen ihrer Vorstandsarbeit engagiert sie sich auch beim Netzwerk Film und Demokratie. Letizia Milano ist Autorin und Dramaturgin. Im ersten Leben war Letizia eine weiße, studierte Frau aus der Mittelschicht Brasiliens, wie sie sagt. Mit ihrem Umzug nach Deutschland ist Letizia als Migrantin aus dem globalen Süden eine nicht weiße Person geworden. Das Schreiben hat Letizia nicht aufgegeben. Seit 2004 wirkt Letizia in Serien für das deutsche Fernsehen, ob Daily Soaps, Vorabendserien oder eigene Originalstoffe. Mit dem Exposé zu Welcome in Germany hat Letizia 2016 den ersten Platz beim Wettbewerb Heimat, wo sind wir zu Hause, auf der Berlinale verliehen, gewonnen. Im selben Jahr war Letizia Stipendiatin der Akademie für Kindermedien mit einem Transmedia-Projekt. Letizia schreibt nicht nur Serien und Filme, sondern auch Hörbücher und Hörspiele. Zusammen mit Otana Tiede schreibt Letizia aktuell an der High-End-Serie Der Riss, gefördert durch die Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2021 ist Letizia im Auswahlgremium der Jugendfilmreihe beim deutschen Kindermedienfestival Goldener Spatz. 2023 war Letizia in der Jury der Initiative Der besondere Kinderfilm. Johanna und Letizia verstehen sich als aktivistische DramaturgInnen. Ihre Expertise liegt genau an der Schnittstelle zwischen Dramaturgie und dem Wissen über Diversität, Inklusion und Antidiskriminierung. In ihrer Arbeit unterstützen sie Menschen aus der Medienbranche, sich ihrer dramaturgischen Entscheidungen bewusst zu werden. Mit der Methode des Dialogs begleiten sie den kreativen Prozess von Medienschaffenden und unterstützen sie dabei, ihren Blick auf die Machtstrukturen in der Gesellschaft, auf die Branche und auf ihre eigene gesellschaftliche Position zu schärfen. Das nur mal so als Intro zum Büro für Vielfältiges Erzählen, das ihr gegründet habt und führt zu zweit. Aber ich glaube, ihr könnt noch viel besser erzählen und möchte das auch gerne von euch hören, wie man denn ganz konkret mit euch zusammenarbeiten kann. Also wie, ja, mit welchen Fragestellungen kann ich als Film- und Medienschaffende zu euch kommen und wie helft ihr mir dann dabei, Antworten und Lösungen dafür zu finden?
Ja, also wir haben mit der naive Vorstellung angefangen, dass wir ganz viel lesen, ganz viel reden und dann ein paar Workshops im Jahr machen. Und dass wir parallel irgendwie andere Dinge tun. Das war dann sehr interessant, die Dynamik, die zwischen uns mit diesem Reden entstanden ist, dass wir quasi relativ schnell darauf gekommen sind, wie unterschiedlich unsere Positionen sind. Schon allein generational sind wir ein bisschen weit auseinander. Und im Prinzip schon gleich in den ersten Workshops haben wir gemerkt, dass es ein Vorteil ist, wenn wir sagen, wenn unsere Botschaft ist, dass die Menschen und die quasi die Medienlandschaft sehr homogen ist. Und genau das Problem ist, zeigen wir, wie das funktionieren kann, wenn wir so auseinander in unseren Identitäten sind, wie Johanna und ich. Und haben daraus eine Methode gemacht, die wir sehr transparent in den Workshops machen, aber auch in den Beratungen, die wir, wie wir quasi Kreativen oder auch Redaktionen begleiten bei der Entwicklung von Stoffen. Und da merkt man schon ungefähr, wo unser Angebot liegt, nämlich in den Workshops, die wir anbieten und die auch immer vielfältiger werden, weil das Thema so viel hergibt. Und eben dieser sehr auf die Dramaturgie zugeschnittene Beratung, den mag man Lektorat nennen, andere Menschen nennen das Sensitivity Reading, wir nicht, weil wir das wirklich nicht machen. Aber genau in diesem Bereich haben wir uns entschieden, auch zu wirken. Weil wenn man über Diversität in der Branche spricht, dann kann man ja eigentlich über Personal sprechen. Man kann über Bedingungen am Set sprechen. Und das sind alle total wichtige Komponenten, die nicht weggelassen werden können, aber die auch sehr groß sind. Und unser Bereich ist wirklich Stoffentwicklung, Inhalt, Dramaturgie.
Und ich glaube, dass Menschen uns ansprechen sollten, wenn sie in den Dialog gehen. Und ich glaube, das ist, was du auch meintest mit, wir machen nicht Sensitivity Reading, weil wir wollen nicht Do's and Don'ts. Die gibt es zwar, aber die stehen nicht bei uns vorne, sondern bei uns geht es wirklich um die Frage, was für Potenziale werden in Stoffen nicht gehoben, in Geschichten? Welche Potenziale, die an Geschichten in dieser Gesellschaft sind, werden nicht verfilmt? Und denen eine Chance zu geben. Und wir sind natürlich hier im Zwiespalt oder in der Frage, dass wir natürlich auch, und auch diese Perspektiven vertreten wir auf verschiedene Weisen, zu sagen, was brauchen Nicht-Betroffene, um genügend Demut zu haben und genügend Recherche sich aufzutun, um das erzählen zu können, eine Perspektive, die sie nicht haben und die auch mehr marginalisiert ist und die auch eben zu wenig Geld bekommt und gleichzeitig und auch zur Not Platz zu machen oder zu teilen, Macht zu teilen und gleichzeitig aber auch Betroffene auch zu empowern, eine Expertise über ihre Betroffenheit zu erlangen. Also, und das ist, glaube ich, das, was wir nur im Dialog schaffen können. Und wir haben das jetzt letztens nochmal festgestellt, was uns so stark auch verbindet und warum, glaube ich, dieser Dialog, den wir zur Methode gemacht haben, für uns so gut funktioniert, ist, wir haben Lust auf das, was wir nicht wissen. Also diese Lust am Prozess des Verstehens ist uns beiden so inhärent und das ist auch was wir vermitteln wollen und damit eigentlich ja auch unsere eigenen Perspektiven stehen lassen zu können, aber auch andere verstehen zu können. Und das ist fast so ein Paradox, was aber für eben die ganze Thematik steht.
Vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Während du sprachst, habe ich gedacht, die besten Feedbacks, die wir bekommen für Workshops und für Beratungen ist, dass die Leute hinterher total Lust hatten. Und ich glaube, das ist so, wir haben zwar das uns nicht auf die Fahne geschrieben, aber es passiert dann doch und es wurde uns im Laufe dieser 5 Jahre, die wir schon damit arbeiten, bewusst, wir machen Diversität sexy. Wir machen, dass die Leute Lust darauf haben, dass vor allem Kreative, die eh scharf darauf sind, auf Geschichten, wo überall Geschichten liegt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil in der Branche oft dieses Seufzen dann geht und da jetzt schon wieder was Verbotenes. Und darum geht's uns überhaupt nicht. Aber wir fragen uns und allen, warum erzählen wir immer die gleichen Geschichten, wenn wir andere Geschichten erzählen können? Das, und dass es viel mehr Lust darauf macht, quasi dieses Fenster zu öffnen in Welten, die man noch nicht erkunden hat.
Da fällt mir natürlich ein, dass die Geschichten natürlich da sind, aber natürlich in den bei den EntscheidungsträgerInnen auch ein Bewusstsein dafür sein muss, wer welche Geschichten erzählen darf. Also auch da einen durchaus, wir haben so die Perspektive, dass wir gerne von der Geschichten aus und von den Potenzialen gucken, aber durchaus sehr deutlich sehen, wo die Barrieren sind, wo die gläsernen Decken, Wände, Häuser zu finden sind.
Also man kann euch für Workshops buchen. Man kann sich bei euch melden, schon im Anfangsstadium von der Stoffentwicklung. Und dann beratet ihr dramaturgisch, eben mit einem Fokus auf vielfältiges Erzählen. Das sind so eure zwei Angebote, ne? Also Workshops und Drehbuchberatung.
Genau, das ist, was wir vorwiegend machen, fast die ganze Zeit mittlerweile. Die Workshops sind sehr vielfältig. Sie sind in diesem Themenkomplex von Diversität, Inklusion und Antidiskriminierung. Und haben sie, also wir haben mit ganz anfänglichen Workshops begonnen. Was ist das überhaupt und so weiter? Und da auch eine Methode entwickelt, wie man das schnellstmöglich beibringt, damit wir zum Eigentlichen kommen. Und mittlerweile, weil es auch 5 Jahre vergangen sind, gibt es immer mehr Workshops, die entweder zugeschnitten sind zu einem Thema oder einem Themenbereich. Und diese Workshops mit den Basics werden immer weniger, was uns auch sehr freut, weil wir natürlich Lust auf einen Deep Dive haben. Die Beratungen, die können ganz am Anfang schon stehen. Also je früher wir beginnen, quasi in einem früheren Stadium, umso mehr kann man über Potenziale reden. Wir werden aber auch von Leuten ausgesucht, die kurz vor Dreh stehen und haben sogar schon Rohschnitte gesehen. Da kann man dann tatsächlich nur noch gucken, was können man noch wegschneiden, dass es nicht so schlimm wird. Aber es ist natürlich für uns total frustrierend, weil da geht's gar nicht mehr um Potenzial. Und das ist sehr schade. Und das aber nimmt ab. Und es kommen jetzt immer mehr Anfragen bei Stoffen, die vielleicht am Anfang stehen oder beim ersten, zweiten Drehbuchfassung. Und da kann man noch ziemlich vieles diskutieren und machen. Aber was auch zugenommen hat, ist das Thema Kuration. Das wirst du auch kennen, dass wir alle oder wir, die einmal am Rand standen, durchaus eingeladen werden zu kuratieren. Und das finde ich ein total wichtiger Aspekt, weil man dann die Chance hat, auch auf Leerstellen aufmerksam zu machen.
Absolut. Mir ist gerade das Wort Schadensbegrenzung eingefallen, als du meintest, wenn sie schon Rohschnitt haben, also offensichtlich schon gedreht haben oder halt mit dem Drehbuch schon fertig sind, weiß ich nicht. Ich meine, ich bin nicht im Kopf der Menschen, aber es ist für mich so ein bisschen dann so eine Frage, wie ehrlich ist es gemeint und wie sehr geht es vielleicht dann auch eher um sowas wie Imagepflege oder, oh mein Gott, wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass jetzt ein bestimmtes Wort oder ein bestimmtes Detail in der Mise-en-Scène oder im Kostüm oder wo auch immer falsch interpretiert wird. Also wir wollen alles richtig machen, aber dass es nicht eben um dieses Potenzial von diversem Erzählen ausschöpfen oder so ist und
Ja, wir buchen das in dem Aspekt von zum Teil auch von Generationswechseln manchmal in Unternehmen, Vorderstrukturen und so weiter. Und ein Bewusstwerdung, das ist ein Prozess, ne? Aber klar, also wenn in noch 5 Jahren sowas kommt, dann gehe ich nicht mehr mit.
Ja, wenn du Schadensbegrenzung sagst, muss ich aber auch an unser aller Schaden denken, was manchmal passiert in diesen Diversity-Washing-Anfragen. Und es kann einem auch bei der Kuration passieren. Und es gilt da auch ganz krass, das Bauchgefühl zu trainieren, zu sagen, das ist eine echte Anfrage, wo wirklich meine Perspektive, meine Expertise gefragt ist, und nicht eben nur das Schild, am besten noch dann groß drunter zu schreiben, wurde beraten von, auch etwas, was wir nicht gerne sehen, wenn wir nicht quasi auch an den Abnahmen beteiligt sind, dann möchten wir nicht, dass unser Name darauf steht, weil wir eben dann keinen Einfluss auf das Endprodukt haben und nicht wollen, dass das passiert. Also ein ganz wichtiger Aspekt, aber genau das wirst du ja auch kennen von der Kuration her und auch deiner ganzen anderen journalistischen, pädagogischen Arbeit und so weiter.
Ja, also da bin ich 100% bei euch. Einfach nur Namen drunter schreiben lassen, weil die Projekte, also die ProjektmacherInnen eben sich davon dann die Förderung erhoffen oder was auch immer. Also das ist dann halt so ein Benutzen letzten Endes und es ist eben nicht, also kein wahres Interesse, weil sonst könnten sie sich ja Zeit damit lassen, wie du gesagt hast, bis man halt bei der Abnahme halt ist. Wenn es nur um Credit geht, kann man ja damit warten. Und ich habe so auch Aufträge abgelehnt. Also wenn es irgendwie hieß, nee, ich brauche das jetzt schon vorher. Ich meine, wenn man jemanden schon lange kennt und die Person einfach schon oder die Personen, sei es jetzt eine Firma, eine Autorin, Regisseurin, einfach schon sehr sensible, tolle Projekte gemacht hat, dann würde ich dem vielleicht auch wärmer, positiver gegenüberstehen. Aber eine Person, die mir völlig unbekannt ist, die irgendwie sagt, hier, schreiben wir mal gleich drunter, dass du das beraten hast, denke ich mir auch so, I don't think so. Ja, bei eurer Arbeit geht's ja ganz, ganz viel um Haltung, Position von AutorInnen insbesondere und von dem, was sie schreiben, ne? Welche Haltung, welche Position sich darin widerspiegelt. Welche Vorteile bringt es denn für mein Drehbuch, wenn ich mich frage, welche Haltung es in Bezug auf die Gesellschaft und die Welt im Allgemeinen oder eben halt auch auf Diversität, auf was auch immer, was sozusagen in dem Moment wichtig ist, einnimmt? Warum ist das eurer Meinung nach so wichtig, dass man sich damit beschäftigt und dass sich das im Drehbuch auch niederschlägt? Oder beziehungsweise, wie schlägt es sich dann nieder im Drehbuch?
Wir gehen erstmal davon aus, dass alle Kreativen ja in dieser Gesellschaft leben und von dieser Gesellschaft geprägt sind und somit auch erstmal unkritisch bestimmte machtvolle Bilder, Stereotype, Klischees übernehmen. Und das ist ja auch etwas, was wir im Alltag von uns kennen, diese Vorurteile, die unbewussten Vorurteile, die wir alle haben. Und auch AutorInnen, Kreative sind nicht gefeit davor. Und unsere Idee geht dahin, das aufzuzeigen. Und deswegen sagen wir auch, dass es eben so wichtig ist, dass wir zu zweit sind, weil wir auch unsere toten Winkel haben, wie wir es nennen, also die Perspektiven, die wir nicht haben, unsere Biases, die uns nicht bewusst sind. Und die versuchen wir eben dann aufzudecken in Büchern und darüber dann in Dialog zu gehen, weil wir glauben, wir können alles erzählen, wir müssen es aber mit Absicht tun. Und quasi, um zu dieser Absicht, dieser vollen Absicht zu kommen, ist das eigentlich die Unterstützung, die wir AutorInnen, Kreativen mit auf den Weg geben können.
Genau, ich würde das auch so ein bisschen mehr auch öffnen, weil wir auch viel mit Redaktionen Workshops machen und auch zusammenarbeiten und mit Fördergremien und so weiter. Und eine Bewusstwerdung der Position, auf die wir nicht nur Stoffe kreieren, aber auch Stoffe beurteilen, ist eben genauso wichtig. Und es macht ja auch etwas mit einem, was ich total wichtig finde, weil ganz lange gab es so dieses, was man universal nennt, was ja selber wissen, ne, was ist eine universelle Geschichte und was ist, also es ist dieser Blick, es ist dieser Kanon und so weiter. Und das war die Perspektive. Und ich glaube, mit diesem ganzen Diskurs um Diversität wurde klar, was es ist, nämlich es gibt ja viele. Und es gibt auch viele Canons, viele Bücher, die die sich eben mit der schwarzen Perspektive auf die Welt, mit der behinderten Perspektive auf die Welt. Und es sind jetzt langsam auch die Idee, dass sie gleichberechtigt sind. Dass es nicht eine Perspektive, die über anderen stehen darf. Und sich dessen bewusst zu machen, kann sehr schmerzvoll sein, wenn deine Perspektive bis gestern noch sozusagen als die Perspektive galt, als die Wahrheit. Ne? Also allein, wenn wir manchmal im Workshops über historische Stoffe sprechen und sagen, dass erst was wir aus bestimmten Büchern, die aus einer bestimmten Perspektive erzählt wurden, das ist nicht die Wahrheit. Und es geht nicht dieses, wir müssen hier keine Behinderung erzählen, weil das sind historische Stoffe. Bitte? Seit wann gibt es Behinderung? Seit 1980 oder wie? Ne? Quasi dahin zu gehen, also macht's, wenn man sich dann darauf einlässt, spannender. Aber es ist erstmal, glaube ich, für sehr privilegierte Perspektiven auch ein sehr schmerzvoller Prozess. Weil diese ganze Absicht, die auch oft eine gute ist, auch ein unbewussten Trick ist. Also wenn ich eine gute Absicht randle, kann es doch nicht schlimm sein, wenn ich bestimmte Wörter nicht benutze, bestimmte Bilder reproduziere. Well, no.
Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir immer sagen, jeder Film ist politisch. Und das ist wirklich im tiefsten Kern von uns so gemeint, weil jede Rom-Com, jeder Sonntagabend-Schmonzette, jeder Krimi reproduziert bestimmte Bilder und bestimmte Blicke, bestimmte Perspektiven und macht andere automatisch dadurch unsichtbar. Das heißt, wir können uns wirklich bei allem, wo Gelder reingehen, um diesen Riesenkosmos an Bildern, dem wir sowieso ausgeliefert sind, erneut zu füttern mit Bildern, mit Perspektiven, die wir schon kennen und die gewaltvoll sind. Also auch da über Gewalt zu sprechen, wir nutzen Gewalt sehr früh, wo viele Menschen sehr betroffen sind, zu sagen, wow, das ist, nennt ihr ein gewaltvolles Bild, das war nicht meine Absicht. Und dann zu sagen, ja, weil eben im Kontext der ganzen Bilder, die es auf Frauen gibt. Fangen wir da an. Also wie viel Sexismus in Drehbüchern, die wir beraten, nicht gesehen ist oder dann gesagt wird, ja, aber die Frau, die Regie führt, wird dann doch diese Bilder nicht reproduzieren. Davon können wir nicht ausgehen, weil wir eben so geprägt sind. Also da schließt sich so der Kreis. Und um politisch sein zu können, um etwas verändern zu wollen, zu können, müssen wir in diese schmerzvollen Prozesse gehen, alle.
Also sozusagen diese vereinfachte Überlegung, naja, wenn eine Frau das dreht, dann wird es schon nicht sexistisch werden, aber so einfach ist es ja, also verkürzt das, wollte ich sagen, verkürzte Annahme, so einfach ist es ja nicht. Also wir internalisieren vieles und wir reproduzieren vieles. Ich glaube, viele Frauenflinter da draußen werden mich verstehen, wenn ich sage, oft erleben wir sogar noch mehr oder ähnlich viel Unterdrückung, sexistische Unterdrückung von anderen Frauenflinter wie vielleicht von männlich positionierten Menschen. It happens a lot. Deswegen auch nochmal so diese Unterscheidung wirklich zu treffen und auch klar zu machen. Ich glaube, das macht ihr auch in eurer Arbeit. Positionierung ist auch nicht gleich Politisierung. Also nur weil ich, Person of Color, migrantisch bin und hier aufgewachsen bin, muss das nicht sofort bedeuten, dass ich dass ich gegen Rassismus sensibilisiert bin, dass ich mich meiner eigenen Unterdrückung auch im Klaren bin. Und es muss auch noch gar nicht heißen, dass ich solidarisch gegenüber anderen Menschen auftrete, ne? Weil ich zum Beispiel jetzt in Bezug auf die migrantischen Communities irgendwann das geglaubt habe, halt diesen neoliberalen und auch sehr rassistischen Integrationsdiskurs. Naja, wenn ich mich genug anstrenge, wird es ja schon klappen. Ne? Und es sagt ja eigentlich nichts anderes als, Rassismus ist gar nicht so schlimm oder es gibt sogar keinen Rassismus, weil es geht ja nur um Anstrengung. Sprich dein Deutsch perfekt, mach alles toll. Aber gestern mit einem Filmemacher-Kollegen auch gesprochen, der meinte, naja, irgendwie sind wir so groß geworden, es wird alles klappen, es wird schon alles gehen und dann kommst du halt auf die Filmschule und merkst, oh, hier ist eigentlich gar kein Platz für mich vorgesehen. Also, da hört schon die Integrationslegende auf, das wollte ich nochmal unterstreichen, ne?
Deswegen finden wir auch total wichtig, dass, wenn wir über Diversität, Inklusion und Antidiskriminierung in der Medienbranche sprechen, geht's für uns um eine Professionalisierung von allen. Niemand ist davor gefeit, niemand, weil wir eben das System betrachtet und das System ist unterdrückerisch, nicht eine Person. Deswegen gehe ich auch, ich gehe davon aus, dass Menschen gute Absichten haben und eigentlich, also im schlimmsten Fall ihre Ruhe haben wollen und sich vielleicht sehr bequem irgendwie nicht mit komplizierten Dingen auseinandersetzen wollen. Aber letzten Endes, wenn wir Bilder in die Welt senden, wenn wir Geschichten erzählen, müssen wir uns, das ist Teil unseres Jobs, dass wir uns Gedanken darüber machen, aus welcher Perspektive schauen wir auf die Welt, welche Geschichten erzählen wir, welche können wir überhaupt erzählen? Ich würde gar nicht von dürfen sprechen, sondern von können. Und wer das Geld verdient, wenn diese Geschichten erzählt werden. Und das bedeutet auch für Flinter, auch für POC, auch für Menschen mit Behinderung, die jetzt Zugang zu Writers Rooms haben, die für sie nicht vorbereitet sind, sich zu schützen, indem man von der Betroffenheit zur Expertise geht, sich bildet, lernt, nicht über sich zu sprechen, sondern wirklich über das Thema auf eine strukturelle Ebene und natürlich dramaturgisch.
Weil das auch aus dramaturgischer Perspektive total wichtig ist, um das nochmal hervorzuheben, weil wenn deine eigene Betroffenheit, deine ganz eigene persönliche Betroffenheit mit allem Freuden, aber auch den Schmerzen, die einfach damit einhergehen, wenn wir über marginalisierte und unterrepräsentierte Perspektiven sprechen, dann geht es, wenn du damit reingehst und nicht mit einer Professionalität in Bezug darauf, nicht mit einer Expertise, die über deine eigene Betroffenheit hinausgeht, dann geht es auf dein Ego. Dann wird alles, was von anderen in dem Writers Room, von allen EntscheiderInnen kommt, wird dich verletzen. Und davor die Menschen auch zu schützen, ist eben zu sagen, wir müssen alle uns professionalisieren und dafür müssen irgendwie Ressourcen, finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Mehr als bisher.
Ja, ohne Geld, man kann sich ja auch Projekte mit kleinen Budgets, also zwei der besten Filme aus dem, wie ich es nenne, anderen deutschen Kino, Nico, das co-produziert wurde von Sarah Fazilat und wo sie mitgespielt hat und das Drehbuch auch mitgeschrieben hat, der Film von Elin Gehring und Futur 3 von Jünglinge, vom Jünglinge-Kollektiv, das waren Filme mit sehr kleinen Budgets. Also es ist halt auch eine Wahrheit, ne? So großes Budget muss nicht direkt ein toller Film bedeuten, aber die Leute sollen und wollen natürlich auch anständig bezahlt werden, insofern ja, für alles muss mehr Geld her und also manche können das vielleicht, aber ich kann es mir zum Beispiel persönlich nicht vorstellen, dass es mich nie auch zumindest ein bisschen auch persönlich trifft oder verletzt. Aber wenn ich mir des strukturellen und historischen und gesamtgesellschaftlichen klar bin, habe ich eine ganz andere Ausgangsposition darauf zu reagieren und kann mich innerlich vielleicht schon einfach besser darauf vorbereiten. Aber ich glaube, so komplett weg wird das nie sein. Also so geht's mir jedenfalls. Ich glaube, es hat immer so eine auch persönliche Verletztheitsebene. Aber vielleicht meinst du das gar nicht so.
Nee, ich glaube, mir ist es aber total wichtig, also wir sollen ja nicht gefühllose Menschen dadurch werden. Das ist mir nochmal wichtig klarzustellen, sondern wenn ich hier auch über Ego spreche, was nicht im auch negativen Sinne hier nur genutzt werden soll oder verstanden werden soll. Aber es darf nicht den Prozess verhindern. Es darf nicht im Weg stehen, also auch die Verletzung oder ne, darf nicht im Wege stehen für das Produkt, für den Film. in einem professionellen, kreativen Schreibkontext, über den spreche ich jetzt hier, oder Stoffentwicklungsprozess. Natürlich sind wir Menschen und Verletzungen gehen einher und auch das müssen wir uns bewusst machen, wir werden nicht, bin mir zumindest sehr sicher, dass ich nicht in einer Welt leben werde, wo ich keine Verletzungen mehr erfahre aufgrund meiner Perspektiven und Positionierungen.
Das ist, du hast da drin etwas ganz Wichtiges, glaube ich, und die dann auch alle Seiten betrifft, weil auch, das kann man genauso gut sagen, für eine privilegierte Position. Ich spreche nicht über persönliche Erfahrungen. Mach dir bewusst, dass, was weiß ich, wenn in dem Writers Room POC gesessen haben, sie haben fiktional gearbeitet. Und das bedeutet, dass wir hier über ein Drittes sprechen, nämlich das Produkt. Und wenn wir uns alle darüber einig sind, dass wir über das Produkt sprechen, über eine Serie, über ein Buch, über einen Film, sprechen wir über Fiktion, sprechen wir über ein Werk und sprechen wir über dieses Werk dann dramaturgisch und nicht auf der persönlichen Ebene. Es geht nicht darum, ich finde. Und das ist total interessant, weil wir am Anfang gesagt haben, wir brauchen eine Haltung, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, aus welcher Perspektive aus wir sprechen, aber wir sprechen in die Welt mit anderen und hoffentlich mit einem Interesse an das, was wir nicht wissen, um zu verstehen, was wir nicht wissen. Und das ist der Prozess, den wir oder zu dem wir alle einladen, die mit uns zusammenarbeiten.
Ja, ich musste immer wieder auch an eine Situation in einem Workshop denken, wo es dann darum ging, dass eine Person gesagt hat, ja, und man sieht ja auch die Repräsentation von Schwarzen und Menschen in Deutschland auf jedem Schild, Werbeschild für Werbung, für Versicherungen, für Dating. Überall sind schwarze Menschen. So viele schwarze Menschen sind in meinem Lebensumfeld gar nicht. Die einzige schwarze Person in diesem Workshop hat sich gemeldet und hat uns seine Perspektive zur Verfügung gestellt und hat gesagt, doch, es ist genau meine Lebenswelt. Und das ist so ein ganz kleiner Moment aus der Realität zu sagen, wow, was wir alles nicht wissen. Und ich finde das geil. Also um das auch nochmal so zu sagen, das ist, glaube ich, auch, warum ich auch aus meiner, du hast es ja eingangs schon gesagt, sehr privilegierten Position, in die ich in diese Welt gekommen bin und für die ich mich sehr, wo ich mich sehr glücklich schätzen kann, trotzdem auch zu sagen, wow, ich meine, meine Perspektive ist so viel schon zu sehen und ich habe aber die Chance und auch gerade durch meine Arbeit so viel andere kennenzulernen. Was weiß ich nicht? Wie geil ist das? Und auch diese Leidenschaft hier wieder auch zu befeuern und auch klar mit diesen ganzen Schmerzen, die damit einhergehen und auch in unserer Zusammenarbeit sind die Schmerzen da. Also weil wir das einfach auch merken, dass an manchen Stellen wir so Positionen, Perspektiven nebeneinander stehen lassen müssen. Und es gibt keine Auflösung. Aber okay, lernen wir damit umzugehen und zu leben.
Das Beispiel, was du, die Anekdote, die du gerade geteilt hast aus dem Workshop, hat mich auch nochmal daran erinnert oder sehe ich in Verbindung auch mit Machtkritik, ne? Weil wenn man, also es wird ja auch oft so der, die erste Person Plural, wir, uns und so weiter benutzt und damit sind scheinbar alle gemeint, aber im Grunde genommen ist halt die weiße Dominanzgesellschaft gemeint. Und also merke ich immer wieder, ne, wenn jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, egal wo, wir als Privilegierte oder für uns ist das ja so und so. Und ich denke mir so, über wen redest du da eigentlich gerade? Ne? Und jetzt genau wie die Teilnehmerin halt sagt, ja, in meinem es repräsentiert nicht mein Umfeld oder so. Ist das nicht in Deutschland oder so? Ja doch, für manche Menschen schon. Aber wessen Lebensrealität bekommt eben mehr Sichtbarkeit und eben halt nicht nur, und da sind wir bei der Perspektive, nicht nur welche Menschen, sondern wessen Lebensrealität und wessen wird halt ständig marginalisiert und dadurch halt auch für weniger wichtig erklärt. Das hat auf jeden Fall was mit Macht zu tun, mit den Machtstrukturen zu tun und deswegen halt machtkritisch zu sehen und zu denken und zu erkennen, okay, nur weil das nicht meine Lebensrealität ist, heißt es nicht, dass die andere nicht sein darf, nicht gezeigt werden darf. So. Und das Zweite, woran ich gerade gedacht habe, als du meintest, Leticia, die das auch wichtig ist für weiße Menschen, die in Writers' Rooms arbeiten oder halt für verantwortlichsten Produzentinnen oder so jetzt, wenn da POC drin sind, die sozusagen auch nicht einfach nur als StellvertreterInnen zu sehen für eine Gruppe oder so. Und da komme ich auf einen Punkt, den ich in einer Arbeit von euch auch gelesen habe, wo es um Authentizität versus Glaubwürdigkeit geht, ne? Wo ihr ja sagt, es gibt, das kann eine Falle sein, diese Annahme von Authentizität, authentischem Erzählen, real, echt versus glaubwürdig. Und glaubwürdig sollen ja aber die Filme sein. Wie schlägt sich das in Drehbüchern aus eurer Sicht oder halt in fertigen Filmen letzten Endes nieder?
Ich sehe da zwei Aspekte. Der erste ist, Authentizität kann ein Mittel sein, mit dem man arbeitet in einem Film, muss aber nicht. Also Kunst ist nicht gebunden an Authentizität. Es kann ein wunderbarer Film geben, der null authentisch ist. Das ist der eine Aspekt. Und da eben glaube ich, dass das Wort, was gemeint ist, wenn man Authentizität sagt, ist eigentlich Glaubwürdigkeit. Fühlt sich eine Geschichte glaubwürdig an oder nicht? Und der zweite Aspekt, mit dem ich dann ein richtiges Problem mit dem Wort Authentizität kriege, ist, dass eben etwas Machtvolles bekommt. Wer definiert, was authentisch ist? Und welche Geschichten authentisch sind und welche nicht. Oder halt, es gibt in dieser ganzen Diversity-Washing die Idee, dann, wenn ich die Perspektive erzähle, muss ich einen Autor im Writers Room haben. Und am liebsten will ich auch wissen, wie diese Person lebt. Na, also es findet eine Vermischung statt zwischen Fiktion und Biografie, die oft dann nicht auch nicht klar kommuniziert wird, was ist der Deal hier, also im Verlagsbereich auch, was ist der Deal hier? Soll ich hier Autofiction erzählen, autobiografisch erzählen oder soll ich fiktional erzählen? Und damit gekoppelt die für mich relevante Frage, merke ich gerade, dass das eine Verbindung hat mit der Frage, was darf ich erzählen, die ich in den Workshops ganz, ganz gern umdrehe, weil meistens kommt diese Frage eben von Leuten, die sehr privilegiert sind. Und ich frage dann migrantisch, queer, was darf ich erzählen? Darf ich eine Geschichte über die Wende erzählen? Kriege ich den Zuschlag bei der Serie, ja, oder bei dem Film? Darf ich das? Oder wird man mir dann sagen, nee, du bist nicht von hier, du bist nicht hier geboren, du darfst diese Geschichte nicht erzählen. Okay, wow, wie viele migrantisches Leben wurde von der Wende betroffen hier mit Geschichten, die total unsichtbar sind. Das heißt, das ist eine Perspektive, ne, und dann haben wir ein Problem, wenn wir über Authentizität reden, weil genau dieses Argument, der mich einlädt, in ein Writers Room zu sein, wo eine migrantische Geschichte erzählt wird, wird mich ausladen, in anderen Räumen zu sitzen. Und das finde ich mega problematisch.
Ja, ich würde das gerne auch nochmal unterstreichen, was du sagst, und nochmal auf die Begrifflichkeiten ganz konkret eingehen. Weil also zum einen diese Frage auch, wann wird authentisch als Argument genutzt und wann nicht. Also wenn der neue Star Wars kommen sollte, wird wahrscheinlich Authentizität kein Kriterium der Förderung sein oder nicht. Wann genau wird dieses Wort benutzt und wann nicht? Und ein inhärentes Problem ist, Authentizität referiert immer auf ein System außerhalb der Geschichte. Glaubwürdigkeit bleibt in der Geschichte, in der Welt, in den Regeln der Welt. Und das ist etwas, was wirklich einfach, wenn also für mich einfach als Dramaturgin ein schwaches dramaturgisches Argument ist, das ich nicht gelten lasse. So vielleicht nochmal als Einbettung und Nutzung und Dekonstruktion dieser Begrifflichkeiten als falsches Argument.
Ja, wenn du sprichst, weiß ich immer wieder, warum ich so gern mit dir arbeite.
Ja, ihr scheint euch auf jeden Fall sehr, sehr gut zu ergänzen. Mir ist als Johanna gerade gesagt hat, auch mal zu schauen, wo von Authentizität gesprochen wird und wo nicht, ist mir das Beispiel von Almanya Willkommen in Deutschland eingefallen. Die Regisseurin Yasemin Shamdereli hatte mal ein Interview beim Megazin gegeben und da hat sie gesagt, naja, sie hat ganz viel, also sie hat 10 Jahre gebraucht, bis der Film endlich gefördert wurde und dann eigentlich nicht mal vom regulären Fördersystem, also genau, ist ein bisschen komplizierte Geschichte jedenfalls, wurde ihr halt immer wieder gesagt, Veda, aber das ist doch nicht authentisch, was du erzählst, das ist doch nicht wahr, es ist doch nicht so. Weil sie halt keine Geschichte von Ehrenmord und Unterdrückung, also es gibt durchaus Patriarchat in dem Film, ne? Es wird auch thematisiert, aber es ist nicht dieses Hardcore, du musst wegrennen, sonst werden die dich umbringen, kind of story, die wir halt kennen. Und dann hat sie halt geantwortet, steht auch in dem Artikel so, dass sie gesagt hat, wieso ist meine Geschichte nicht wahr oder nicht authentisch oder nicht glaubwürdig? Also ja, also die Authentizität, wer definiert das? Wessen Authentizität und für wen, auf wen soll das authentisch wirken? Ne? So, warum? Viele denken wahrscheinlich, dass sowas wie Dogs of Berlin oder Four Blocks so super authentisch ist, wo man so, es ist irgendwie ein Bruchteil der Bevölkerung, der von so einer, also Kriminalität, Drogenkriminalität oder sowas betroffen ist, aber das ist dann authentisch, ne? Also wird halt behauptet.
Genau, ich glaube nämlich, authentisch bedeutet eigentlich, die Dominanzgesellschaft wird nicht abgewertet. Das ist das, was eigentlich dahinter steht, wenn der Wunsch nach Authentizität gefragt ist, weil ganz oft, also genau die Beispiele, die du alle genannt hast, in Almanya vielleicht ein bisschen humorvoller als bei Dogs of Berlin, aber jetzt habe ich die Analogien ein bisschen verquert. Also da wird humorvoll quasi die Dominanzgesellschaft abgewertet, wohingegen bei Dogs of Berlin oder Four Blocks wird eigentlich ja die Dominanzgesellschaft angestrebt. Deswegen sind die okay, aber eben ein anderer Film, wo das nicht der Fall ist, nicht. Und hier wird dann eben mit ungleichen Mitteln gearbeitet.
Wir arbeiten daher, weil wir versuchen immer diese ganze Komplexität auf ein System, ein Tool zu bringen, die es ein bisschen einfacher macht, ins Gespräch zu kommen. Ne? Und mir fällt jetzt ein, diese Frage, mit der wir arbeiten, spielte Diversität in deiner Geschichte eine Rolle in der Handlung? Wenn die Antwort auf diese Frage nein ist, das heißt, wurde sozusagen auf Ebene des Castings vielleicht entschieden oder man hat entschieden, wir spielen diese Geschichte besetzen divers, aber das ist kein Thema, dann hast du für Repräsentation gesorgt. Das ist schon mal ein Pünktchen, weil es wichtig ist, dass man sich daran gewöhnt, andere Körper zu sehen. Aber mehr hast du auch nicht geschafft. Wenn deine Antwort auf diese Frage aber ja ist, dann ist für uns wichtig zu wissen, ist das eine defizitäre Erzählung? Ist deine Hauptfigur oder die Figur, die sogenannt divers ist, ist sie ein Objekt? Wird sie beobachtet? Hilft sie eigentlich eine andere Figur, eine Entwicklung zu machen? Das sind die Aspekte. Oder ist das eine kongruente Geschichte? Und eine kongruente Geschichte, die ist glaubwürdig. Eine kongruente Geschichte bildet aber andere Normalitäten ab, die nicht die der Dominanzgesellschaft sind. Und dann, also dieses Projekt wollen wir unbedingt arbeiten. Das ist das, was wir wirklich, wo dann eben Diversität nicht nur für Repräsentation sorgt, sondern wirklich neue Erzählungen in die Welt bringt, neue Narrativen in die Welt bringt, die mit dem, was wir gewohnt sind zu sehen und weiterhin bügeln können, verbrennen wir das Hemd, weil wir sagen, oh, okay, das ist neu, das kenne ich nicht, das will ich wissen.
Bei euch geht es ja nicht nur darum, zu erklären, was alles schieflaufen kann. Ne? Also darauf geht ihr natürlich auch ein oder macht sensibilisiert dafür, das ist Rassismus, das ist Queerfeindlichkeit und so kann sich das im Drehbuch, in den Filmen äußern, sondern ihr gebt ja Filmschaffenden auch ein ganz konkretes dramaturgisches Werkzeug in die Hand, ne? Mit dem ihr arbeitet, und das nennt ihr das Begehren der anderen. Was können wir uns darunter vorstellen? Was ist dieses Begehren der anderen?
Ja, das Begehren bezieht sich auf das, was, glaube ich, im Diskurs der Branche zu Diversität immer gar nicht gehört werden will, nämlich auf die Diskriminierung. Und insofern, als dass das Begehren der anderen ist, nicht diskriminiert zu werden.
Genau, hier könnte man einfach das stehen lassen und sagen, now do it. Aber das ist ein Satz, und das ist ein zentraler Satz, weil als wir angefangen haben mit dem Workshop, wurde uns relativ schnell klar, wer zu dem Workshop kommt, freiwillig, hat schon angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, aus welchem Grund auch immer. Wer spätestens 2 Workshops besucht hat, die damals angeboten wurden, hat schon über den Bechdel-Test gehört und die alle, die angelehnt daran sind und die uns helfen, herauszufinden, was nicht stimmt, ne, was problematisch sein kann. Sie haben schon alles über Stereotyp gehört und haben schon verstanden, dass es Stereotype Verkürzungen sind, die den marginalisierten Körper teilen. Aber die Frage war immer und jetzt. Und ich fand diese Frage sehr berechtigt, ja. Das ist schon wieder Leute voller guter Absichten, die wirklich anders machen wollen. Und dann sagst du eigentlich, das war's. So, wir haben alles erzählt, was die anderen auch schon erzählt haben. Also haben wir angefangen, uns ganz schnell dahin zu vertiefen. Was sind die Unterschiede? Was braucht so eine Geschichte dann, wenn man sagt, okay, meine Hauptfigur hat eine Behinderung? Und da sind wir durch einen glücklichen Zufall, die so am Anfang eine Geschichte immer sein darf, auf Mayan Boger gestoßen, die das auf politischer Ebene untersucht hat, nämlich warum können aktivistische Gruppen das Gleiche wollen und trotzdem nicht zusammenarbeiten, und hat ja Positionen ausgemacht innerhalb marginalisierten Gruppen und geguckt, wie reagiert man auf diese Dominanzgesellschaft, auf die Grenzen, die durchgezogen werden, wo man sagt, das ist normal und das ist nicht mehr normal und deswegen bist du raus hier aus der Mitte der Gesellschaft. Und eben ein zentraler Satz in dieser Arbeit ist, dass eben Menschen aus marginalisierten und unterrepräsentierten Gruppen begehren, nicht diskriminiert zu werden. Und dieses Begehren, nicht diskriminiert zu werden, begleitet uns und äußert sich in allen anderen Handlungen. Das heißt, und ich werde jetzt wieder das Wort benutzen, du kannst eine universale Geschichte erzählen, ohne direkte Diskriminierung, aber, und das kennen wir alle, wir checken Räume, ob sie sicher für uns sind oder nicht. Wir checken in einem Raum, ob es jemand gibt, der vielleicht queer wie ich ist, der vielleicht of color ist wie ich, der vielleicht migrantisch ist wie ich. Wir suchen nach Ankerpunkte, um uns sicher zu fühlen. Wir Frauen laufen mit Schlüssel in der Hand nachts oder mit dem Handy am Ohr, um uns zu schützen. Wo haben wir das gelernt? Wann haben wir das gelernt? Überall, ne, also es wird uns vermittelt, dass wir in Gefahr sind, dass unsere Körper, weil sie so sind, wie sie sind, bedeuten, dass wir mit Gefahr rechnen müssen. Darüber sprechen wir, ne, und damit beginnt man, eine ganz andere Figur zu komponieren. Ganz egal, welche Geschichte und welcher Plot es sich handelt. Das ist ein Material für Schauspielerinnen, das ist ein Material für Autorinnen, damit zu arbeiten. Und mit dieser Konsequenz haben wir dann angefangen, auf Settings zu schauen, sichere Räume, magische Räume, Räume der Möglichkeiten, haben angefangen, auf Handlung zu gucken, eben wie viel spielt das eine Rolle, handelt sich hier, die Hauptfigur hat eine Behinderung und das ganze Thema dreht sich um Behinderung oder darf sie eine Liebesgeschichte, eine Rom-Com, die Hauptfigur sein und wie wäre eben für diese Figur ins Detail diese Liebesgeschichte verlaufen. Ne?
Und nochmal ausgehend von den Figuren, die für uns wirklich zentral sind, weil wir auch, glaube ich, selber sehr auf character-driven Geschichten stehen, aber eben die uns, wie Leticia eben gesagt hat, zu Handlungen und Setting auch geführt haben, um eben einen gesamtheitlich dramaturgischen Blick auf ja neue Narrative zu werfen, die sich für uns daraus ergeben. Aber diese Figuren, und das ist das, was wir an Rückmeldungen aus den Workshops hatten und was uns selber so beflügelt hat, daran wird so deutlich, wir erzählen die Figuren, wir konzeptionieren die Figuren, wie als ob sie aus der Dominanzgesellschaft sind und dann kommt etwas hinzu. Nämlich die Frage, wie gehe ich mit dieser Grenze um, mit der ich täglich in Berührung bin, ohne dass es immer krasse, diskriminierende Geschichten sind. Aber es ist eben die Frage vielleicht von einer lesbischen Frau, wenn sie zu einem Vorstellungsgespräch geht, oute ich mich jetzt hier, um vielleicht rauszufinden, ob das ein queerfeindlicher Raum ist, für den ich mich, in dem ich arbeiten will, oder für das zöliakiekranke Mädchen, was auf Geburtstagspartys nie in dieselbe Chipstüte greifen darf, geschweige denn von dem Kuchen essen darf. Ne? Also das sind diese Berührungen, die im Alltag von Menschen außerhalb der Grenzen der Normalität, wie wir es nennen, in ihren Identitäten sind. Und dann aber auch zu gucken, und auch das ist das Schöne, macht bei allen Figuren alle Schubladen auf. Also macht die Schublade in Bezug auf Geschlecht auf, macht die Schublade in Bezug auf sexuelle Identität auf Nationalität, Ethnizität, macht die da auf, macht die auf in Bezug auf Körper und Fähigkeiten, macht die auf in Bezug auf Alter, weil wir alle haben ein Alter. Und dann auch auf eben sozioökonomische Herkunft und Status. Und wenn du alles aufmachst und dann guckst, was lässt sich hier an Intersektionen komponieren, auch da nochmal zu begreifen, dass diese Identitäten soziale Konstruktionen sind und so fluide sind und sich verändern können. Genauso wie sich auch diese Haltung, die Leticia eben beschrieben hat, ändern können. Dann geht doch ein Feuerwerk im Kopf los, was du an Geschichtsmöglichkeiten zur Verfügung hast.
Wow, Chan, denk und sprich nicht. Wir haben dich nachdenklich gemacht.
Ja. Ja, das Begehren, nicht diskriminiert zu werden, ist ja letzten Endes, also die Basis dafür ist ja, oder das, was man sich da wirklich wünscht, ist ja, dass mir soll mit Respekt begegnet werden. Ich möchte ein Teil dieser Welt sein, ich möchte keine Angst haben, wie du auch gesagt hast, Leticia. Ich möchte geliebt werden, also so viele Begehren, die sozusagen da drunter sind. Und das finde ich sehr schade bei sehr vielen Filmen, dass immer wieder diese selbe Schablone die Menschen ihre Menschlichkeit einfach abspricht und ihre vielfältigen Begehren abspricht, dass die immer wiederholt wird. Ihr habt mir erzählt, dass ihr euch seit einiger Zeit jetzt schon mit einem eigenen Forschungsprojekt, also dass ihr so eine Recherche macht dazu, und intensiv darüber reflektiert, welche Dramaturgien braucht vielfältiges Erzählen. Ne? Also, was habt ihr dazu bislang herausgefunden? Was sind das für neue Dramaturgien? Und wie grenzen sich zum Beispiel von der sogenannten Heldenreise ab?
Genau, das ist super, das so toll anschließt an dem, was du gesagt hast, ne? Weil ich schon wieder mit dieser Idee, dass eigentlich die meisten Leute eben denken, ja klar, ich sehe alle wie Menschen und alles ist eigentlich gut. So, und wenn man dies aber eben von den Menschen auf die Strukturen schaut, und das geht total einher mit Dramaturgie, weil Dramaturgie nichts anderes ist, eine Struktur, in der ich meine Geschichte erzähle, dann sieht man ja auch, dass diese Diskriminierung in sehr verschiedenen Formen, Nuancen allgegenwärtig ist und als System manchmal jenseits von Menschen, ne, gefühlt geschieht, ne? Also ich melde mich dann gar nicht erst für die Filmhochschule an, weil ich weiß, da muss ich dann fulltime in der Schule sein und kann nicht arbeiten, wovon soll ich leben? Meine Situation ist prekär, wie soll ich das machen? Also mache ich, und dann kann man aber nicht sagen, niemand hat es dir verboten, die Uni ist da, hey, geh dahin. Na, so. Das ist dann, das bleibt so unsichtbar, ne? Und das ist ja, was so das Ganze so komplex macht. Und wir haben genau aus diesem Gedanken heraus und aus diesen Figuren heraus geschaut, ja, aber kann ich dann eben genau so erzählen? Ne? Und was macht das mit deiner Geschichte? Ne? Und schon allein das Durchskizzieren am Rand von Migration und einer Heldenreise wird das eine defizitäre Geschichte zutage bringen. Das heißt, dass jemand, der migriert, dann hier ankommt und eben, und das hast du schon gleich zu Anfang gesagt, ich muss mich nur anstrengen, dann schaffe ich. Das heißt, das ist auch, was ich liebe in dem Wort Migrationshintergrund, ne? Wo ich dann sage, wie kann das sein? Ich habe die Hälfte meines Lebens wo andere gelebt. Wie kann ich daraus einen Hintergrund machen? Da kann ich den Rest meines Lebens mich anstrengen und mir selbst immer die Schuld geben, dass ich immer noch als Migrantin gelesen werde, weil ich ja nicht schaffe, eben meine Herkunft in dem Hintergrund zu schieben. So. Und das ist dann aber total interessant zu schauen, was ist die Heldenreise? Ne? Wie kommt, weil Dramaturgie entsteht nicht in luftleeren Raum. Das hat immer einen Zusammenhang mit der Gesellschaft, in der diese Dramaturgie entsteht. Und entsprechend hat die Heldenreise unterstützt auch eine Narrative vom Kapitalismus, von der Produktion von Konsumgüter und das Kaufen und das eben dieses Allein gegen die Welt, allein schaffen, das ist eine Mythologie, die vielleicht eine Berechtigung hatte, als die in einem bestimmten Fleck dieser Erde begonnen hat. Das hat mit der Welt, in der wir heute leben, nichts zu tun. Und solange Helden durch die Welt ziehen, alleine, um alle zu retten, und wer sind alle, könnte man sich auch fragen, naja, wird das nicht funktionieren. Die Zeiten haben sich geändert und wir brauchen Narrativen von Solidarität, von Sisterhood. Und ich sage hier Sisterhood und nicht Bruderschaft, weil ihr merkt schon, wenn ihr die beiden Wörter nebeneinander hört, was passiert. Wir haben aus diesem Grund angefangen zu gucken, wenn wir diese Figuren haben, die marginalisiert sind, die eine Erfahrung, eine schmerzvolle Erfahrung mit Diskriminierung, bestimmte Gefühle haben, bestimmtes Verhalten haben. Wie werden sie, welche Dramaturgien brauchen sie, um sich wirklich zu entfalten?
Genau, es geht ganz explizit darum, dass die Heldenreise nicht mehr als so ein universelles Modell genutzt wird, um Geschichten über alles erzählen zu können, wie es, glaube ich, aktuell eben auch durch die Prägung des Hollywood-Kinos auf die Welt verursacht hat. Und du hast quasi ja diese ideologische Verwurzelung mit Dramaturgien schon benannt. Und ich meine, am Ende geht es da in der Heldenreise immer um eine sehr christliche Geschichte, nämlich um den einen Erlöser, der quasi kommt und sich für die Anhänger seiner Gemeinschaft dann opfert. Und das ist eben wirklich ein fragwürdiges Narrativ, was wir in dieser Zeit überdenken sollten und auch in diesen ganzen Bewegungen auch klimakritisches Kino zu machen und so weiter. Ne? Da, und auch im Sinne der Social Media kam eben auch schon die Frage, wie nah ist eigentlich das Publikum auch an den die Filme machen, die Geschichten entwickeln. Da gibt's ganz viele Gedanken, auf die wir auch referieren, die sich schon mit eben Kollektivität auseinandersetzen. Natürlich so geprägte Begriffe wie Female Gaze im Bezug auf Male Gaze. Wir nutzen sehr gerne das Wort der patriarchale Blick, weil der für uns nochmal stärker ja, die machtkritischen Aspekte beleuchtet und weggeht von so einem binären Geschlechterkonstrukt, auch wenn nicht alle, die Female oder Male Gaze nutzen, das natürlich auf konkrete Geschlechtlichkeiten verwenden, aber ne, für uns bedeutet es noch einen Schritt weiter zu gehen. Und das, was wir, weil du so schön unser Forschungsprojekt benannt hast, ist eigentlich das, was im Grunde Leticia auch schon so ein bisschen erwähnt hat, eben dieser Blick auf Figuren mit dem Begehren der anderen, ausgehend von diesen Haltungen, die wir jeder Figur aus unterrepräsentierten, marginalisierten Perspektiven geben wollen und daraus die resultierten Fragen, von die an Setting und Handlung gestellt werden müssen. Das führt eben zu wirklich, und wir haben schon auch ein paar Filme gefunden, und das ist natürlich auch irgendwie das Schöne in unserer Forschungsarbeit, dass wir nichts Neues erfinden müssen, sondern FilmemacherInnen mit unterrepräsentierten und marginalisierten Perspektiven haben schon solche Werke geschaffen, die für uns genau das zeigen.
Genau, im Prinzip, was wir machen, ist, das zu systematisieren, so dass es wirklich dann in so einem Professionalisierungsprozess tatsächlich nutzbar ist und nicht mehr dann eben diese Idee von Einzelwerken. Ich meine, wir schauen schon, wie gut diese Heldenreise sich selbst promotet und sich darstellt als die Art, wie wir Menschen Geschichten erzählen. Ne? Und dem wollen wir entgegenwirken, mit etwas, was zum Teil auch da ist, zum Teil auch schon immer da war und in einer Systematisierung auch tatsächlich benutzt werden kann, beziehungsweise mindestens stört.
Und ein Aspekt ist natürlich, dass wir sagen, weil du sagst, ne, es ist schon da und diese Erzählungen waren schon immer da. In Nischen, ne? Sei es im queeren Kino, im migrantischen Kino, wo auch immer. Es gibt diese Narrative schon. Aber durch diese Systematisierung ist unser Heeres, und jetzt Leticia bin ich mal größenwahnsinnig, eigentlich ist das dein Punkt, wollen wir den Mainstream catchen. Das ist, um da eben eigentlich ein Angebot zu machen, dass auch in Mainstream-Erzählungen diese Erzählhaltung, die hinter dieser Dramaturgie steckt, auch funktioniert. Unterhalten kann, lustig sein kann. Das schließt sich überhaupt nicht aus.
Und das passiert gerade, passiert in Deutschland. Wer Sieger sein gesehen hat, hat das bereits gesehen. Also da hat Solin gemacht. Einfach so. Also es geht.
Ich bin auch ein ganz großer Fan von Sieger sein und deswegen gibt es ja auch eine Folge dazu. Es ist natürlich immer super, in Workshops zu gehen, sich Beratung zu holen, aber ich glaube, nichts kann ersetzen dieses selber Lesen, selber recherchieren, sich selber bilden. Und ich dachte, vielleicht könnt ihr unseren ZuhörerInnen auch ein paar Inspirationen dahingehend geben, wenn ihr mit uns teilt, wer denn eure MentorInnen und Vorbilder waren. Welche Texte, welche Bücher würdet ihr gerne teilen mit uns? Was sollte man unbedingt lesen?
Wer wirklich tief einsteigen will und so inspiriert sich fühlen will, sollte Mayan Bogers Dissertation lesen. Aber es ist auch eine Dissertation. Wir haben uns durchgeackert, aber wirklich, es ist so inspirierend, die Politiken der Inklusion zu lesen. Eine heiße Empfehlung auf jeden Fall.
Etwas simpler, aber genauso effizient ist Emilia Roig. Also Why We Matter ist für uns immer eine große Empfehlung und jedes Mal, wo sie auftaucht, in irgendwelchen Interviews auch immer zu sehen, wie man total radikale, revolutionäre Dinge sagen kann mit einer Ruhe und einem Lächeln im Gesicht. Also das ist für mich, die ich ja manchmal im Ragegrad, wirklich eine sehr große Inspiration.
Ich konsumiere tatsächlich neben dicken Büchern auch sehr gerne kurze Snippets und für mich sind immer wieder inspirierend auch gerade eben audiovisuelle Produktionen und angefangen von Podcasts wie Rise and Shine über wirtdeutsche Perspektiven. Hammer, was mir dafür in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise für Perspektiven zur Verfügung gestellt wurden. Charlotte Zachs Perspektiven auf ein sehr persönliche Einblicke, aber eben auch hier in einem sehr, also auch ein sehr großer Expertinnenblick auf Menschen mit Behinderungen und auch solche Sendungen wie Stump Kitchen oder Datteltäter sind für mich irgendwie im Konsum, auch nebenbei im Alltag, meine 10 Minuten anderer Blick Workout.
Wenn ich desolat bin und keine Lust mehr habe und nicht aufstehen will, lese ich Audre Lorde und dann weiß ich, warum ich wieder aufstehen werde und von vorne anfangen werde und diesen Job, wie es scheint, nicht so bald loswerden kann, wie ich dachte. Deswegen ganz wichtig und vielleicht so ein ganz allgemeiner Tipp. Ich entscheide mich jedes Jahr, mache ich ein Jahr, also ich lese dann Romane aus dem asiatischen Raum, so, von Frauen. So, ich mache so, um Perspektiven und Rhythmen, um ein Gefühl von anderen Erzählungen auch wirklich, dass es ins Blut geht und nicht im Kopf, so mache ich das ganz gern oder halt das Thema Behinderung beschäftigt mich und ich lese dann Rebecca Maskus, folge ihr auf Instagram und höre die neue Norm und bin dann irgendwie, versuche wirklich, dass in mir so reingeht, dass ich mich nicht mehr zwinge, daran zu denken, sondern automatisch weiß, dass es andere Perspektiven gibt auf dieses Gebäude, auf dieses Design, auf diese Wirklichkeiten, ne, die ich so mitdenke und langsam vielleicht meine Perspektive ein Stück weiter öffne. Ich finde, das ist der Job.
Und vielleicht auch noch in Bezug auf unser Forschungsprojekt ein ganz wichtige Lektüre, der Film Women Talking von Sarah Polley, wo Sarah Polley zeigt, wie Gewalt gegen Frauen nicht explizit in Vergewaltigungsszenen im Bild erzählt werden muss. Also auch hier eine große Empfehlung, auch im Sinne der Dramaturgie, die wir erforschen.
Genau, und im nahen Zukunft auch unser Buch, ein Praxisbuch zum vielfältigen Erzählen.
Ja, darauf freue ich mich ja mal riesig. Bin sehr, sehr gespannt. Die Tipps findet ihr in den Shownotes, die werde ich da drunter packen unter diese Folge. Und ja, diese Folge ist ein bisschen länger geworden als sonst, aber wir haben ja auch zu dritt gesprochen, das hat seine Berechtigung. Ich danke euch von Herzen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, bis ganz bald.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Janan, für diesen Trialog.